nicht von dieser Welt. Und wir beginnen heute mit drei Predigten, vielleicht werden es auch vier, die uns zum Herz des christlichen Glaubens bringen, die uns einen Blick hineingeben in das, was diesem Gott, der in der Bibel bezeugt ist, absolut und konkurrenzlos wichtig ist. In das, was es gilt zu wissen und zu verstehen, wenn man begreifen will, worum es im christlichen Glauben und im Christentum geht. Und die Geschichte aus Lukas 15 ist uns ein Zubringer. Wir wollen miteinander einen Blick in das werfen, was Gottes Herz bewegt. Wie geht es in Gottes Herzen zu? Was sind seine Gefühle, seine Gedanken, seine Überlegungen? Was ist, was unser Herz bewegen soll? Aber vielmehr in diesen nächsten Predigten, was bewegt Gottes Herz? Jesus ist ja das Bild des unsichtbaren Gottes, steht im Kolosserbrief drin. Das heißt, wenn wir ihn beobachten, können wir beobachten, was Gott bewegt. Und diese Geschichte, die wir gehört haben, die beginnt ja mit diesen Versen. Ich habe mal hier die ersten ausgedruckt. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, und dann kommen diese Gleichnisse. Jesus Christus irritiert die religiöse Fachwelt seiner Zeit. Die Leute haben bestimmte Erwartungen, wie Gott ist und wie er sich verhalten würde und wie Gott sich verhalten würde. Und diese Geschichte in Lukas 15, diese Geschichten sind eigentlich ein Affront für die religiösen Leute seiner Zeit. Die ärgern sich richtig. Warum ärgern sich diese religiösen Leute? Weil Jesus Christus magisch Personen anzieht, die sie eigentlich ablehnen. Sie murren darüber und sagen, er trifft sich mit diesen Zöllnern und Sündern. Das sind Leute, die mit der Besatzermacht, mit den Römern zusammenarbeiten, die skrupellos werden, die unser Volk auspressen, die sich bereichern an unserer Not. Und mit diesen Leuten beschäftigt er sich. Und mit den Sündern, mit Leuten, die moralischen Abschaum sind, die etwas tun, was gute, gläubige Leute ablehnen müssen. Und wo man ganz deutlich sagen muss, sag mal, wie du lebst und wie du dein Leben gestaltest, das ist verabscheuungswürdig, weg, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das wäre eigentlich die richtige Reaktion für dich, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du Gottes Lehre hier weitergibst, sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und Jesus geht mit ihnen freundschaftlich um. Wir werfen dann noch gleich einen genaueren Blick auf die Situation. Sie murren miteinander, diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Und vielleicht haben sie auch gedacht, komisch, Jesus erreicht Leute, die kommen nie in unsere Gottesdienste, die kommen nie in unsere Veranstaltungen, die kommen nie in unseren Hauskreis. Die sind eigentlich nicht interessiert an geistlichen Themen. Leute, die wir abgeschrieben haben, die schreibt Jesus an. Mit denen macht Jesus Geschichte, mit denen ist er zusammen. Ja, und so sind sie am Murren. Ihnen fällt es schwer. Und Jesus gibt ihnen als Antwort drei Gleichnisse. Er gibt ihnen nicht fünf Punkte, wie das heutzutage üblich wäre, so fünf wichtige Dinge, die man über Gott begreifen muss, sondern wir sind hier im Orient, da erzählt man Geschichten und Jesus erzählt ihnen drei Geschichten. Und ich sag's euch, diese Geschichten haben es in sich. Ich bin total begeistert über diese Geschichten, über das, was sie über Gott sichtbar machen und die mit euch zu entdecken in den nächsten Wochen, das ist für mich eine ganz große Freude. Also heute beginnen wir mit der Reise. Heute schauen wir uns die ersten beiden Geschichten an, Gleichnisse auch genannt, die Jesus erzählt. Wir werden heute unwilligen Zuhörern begegnen, verlorenen Dingen und einer ganz erstaunlichen Rückkehr, mit der die meisten frommen Leute nicht rechnen. Also fangen wir mal an mit diesen unwilligen Zuhörern. Das sind diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Die frommen Leute seiner Zeit reagieren unwillig auf Jesus. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß, dass ihre Unwilligkeit sich steigert. Und schließlich sind sie es, die frommen Leute seiner Zeit, die ihn in den Tod bringen. Es sind nicht seine Feinde, es sind am Ende nicht die Römer, die führen das zwar aus, aber die treibende Kraft hinter dem Widerstand, dem Jesus begegnet, sind fromme Leute. Leute, die eigentlich auf den Messias warten, die eigentlich eine Erwartung haben, dass Gott sich zeigen wird in dieser Welt Und die werden zum größten Problem Gottes in dieser Welt. Das finde ich schon mal schockierend, einfach das wahrzunehmen. Und es ist unmöglich, dass wir uns da jetzt rausdenken und über die bösen Pharisäer und Schriftgelehrten nachdenken und uns komplett außen vor halten. Das wirft Fragen auch an uns auf. Und ich hoffe, ihr seid bereit, mit mir auch diese Fragen zu stellen. Ich stelle mir die sehr intensiv. Aber gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt hier voran. Zwei Gruppen sind bei Jesus hier. Es nahten sich zu ihm aber Zöllner und Sünder. Das sind Leute, die sich konstant aufhalten. Wenn hier steht, sie nahten sich, dann ist im Originaltext ein Wort verwendet, das müsste man übersetzen mit einer fortgesetzten Handlung. Diese Leute kamen ständig zu Jesus. Der hat eine Faszination auf diese Typen ausgeübt, dass die so gerne bei ihm waren. Und wir wissen von dem, was Jesus gesagt hat, dass er keineswegs die Inhalte verwässert hat oder dass er ihnen nach dem Mund geredet hat. Jesus hat ja Klartext geredet. Und trotzdem haben sich diese Leute bei diesem Jesus Christus total wohlgefühlt. Während sie sich bei den frommen Leuten dieser Zeit nicht wohlgefühlt haben, das war für sie keine attraktive Idee, in eine Synagoge zu gehen, war es für sie total attraktiv, mit diesem Jesus zusammen zu sein. Und sie waren beständig bei ihm. Und die zweite Gruppe, die da bei Jesus ist, das sind die frommen Leute, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und die religiöse Gruppe um Jesus wird richtig vor den Kopf geschlagen. Warum? Das können wir zum Teil aus unserer Kultur gar nicht so gut verstehen. Da heißt es, er hat mit ihnen gegessen. Im Orient konnte man Freundschaft pflegen, mit Leuten reden, aber wenn man sich mit jemandem hingesetzt hat und gegessen hat, hat man in allertiefster möglichen Form zum Ausdruck gebracht, ich akzeptiere dich als Person. Du bist wertvoll in meinen Augen. Du bist nicht nur ein Freund, mit dem ich rede, sondern du kriegst meine volle Zuwendung, ich akzeptiere dich. Und es war für die Pharisäer zu viel. Diese Leute, diese Sünder und Zöllner so zu akzeptieren, sag mal, haben die eigentlich Buße getan? Haben die ihre Sünden bereut? Sind die von ihren Wegen umgekehrt? Davon ist ja nichts geschrieben. Und mit diesen Leuten setzt sich Jesus hin. Das hat das komplette religiöse Denken dieser Personen auf den Kopf gestellt. Der Umgang Jesu mit diesen Sündern war für sie eine offene Provokation. Die haben vielleicht gedacht, die Religiösen, merkt ihr nicht, dass das die Bösen sind? Und Klammer, wir sind doch die Guten. Wieso macht er mit uns nicht Geschichte? Wieso redet er mit uns nicht? Warum setzt er sich mit uns nicht so hin? Warum setzt er sich mit diesen Typen hin? Und jeder, der sich ein bisschen in der Bibel auskennt, schon mal gelesen hat, weiß vielleicht, dass einmal Jesus vorgeworfen bekommt, du hast ja einen Dämon. Und das versteht man, wenn man in dieses Denken hineinkommt. Das hat so wenig in ihr Weltbild gepasst, was da passiert, dass sie Jesus unterstellt haben, Jesus, du bist nicht ganz richtig in der Spur, in der Frommen. Jesus gibt ihnen darauf eine richtig knappe Antwort, nämlich drei Gleichnisse. Und es ist total wichtig für uns am Anfang zu sehen, dass diese Gleichnisse nicht in ein Vakuum gesprochen sind. Das bekannteste Gleichnis ist ja das sogenannte vom verlorenen Sohn. Da kommen wir später hin. Und wenn man so das Gleichnis vom verlorenen Sohn liest, dann liest es jemand aus unserer Kultur eher so, da ist der Sohn, der das Vaterhaus verlässt, der bringt alles durch, der Vater wartet, guckt durch die Fensterscheibe und wartet, dann kommt der Vater und dann kommt der Sohn und der Vater rennt zu ihm hin und man denkt so, dass die Zuhörer diese Geschichte gehört haben, so eine anrührende Geschichte, wie der Vater den Sohn umarmt und ihn wieder einsetzt mit den Rechten eines Sohnes. Und man denkt, dass die Zuhörer da standen, Tränen waren in ihren Augen, so, boah, was ist das für ein Gott der Liebe. Aber das war nicht die Reaktion dieser Zuhörer. Weil diese Gleichnisse eine Antwort auf die Haltung der Pharisäer sind, sagt Jesus ihnen etwas, das die Wut in ihrem Innern hochgebracht hat. Diese Typen haben gebebt an der Stelle. Die haben gespürt, was für eine provokante Botschaft er ihnen sagt und dass die Vorstellung, die er ihnen vermittelt über Gott und über Gottes Liebe und Gottes Vergebung und über Umkehr eines Menschen und Heimkehr zu Gott, was ganz anderes ist, als was sie im Kopf haben. Und das war für sie richtig hart. So, diese Gleichnisse kommen nicht in ein Vakuum. Die Absicht der Gleichnisse Jesu war zu provozieren. Jesus Christus wollte die frommen Leute provozieren. Damals, vielleicht auch heute. Im letzten Gleichnis vom verlorenen Sohn kommen dann beide Gruppen vor. Wir werden das in den nachfolgenden Predigten sehen. Da kommen diese Sünder und Zöllner vor und die Schriftgelehrten und Pharisäer. Im letzten Gleichnis bringt er es so richtig auf den Punkt. Und in den Gleichnissen, die wir heute anschauen, ist es so eine vorlaufende Szenerie, die er aufbaut. Für heute reicht es einfach festzustellen, dass Jesus die Frommen herausfordert. Und wie reagieren die? Die murren. Da heißt es murren. Das ist ein Wort, das nur an zwei Stellen der Bibel vorkommt. Einmal, als das Volk Israel gegen gegen Mose und Aaron murrt. Und einmal im Haus vom Zachäus, diesem Sünder, wo Jesus hinkommt und mit ihm auch isst, wieder dieses gleiche Essen, und haben die Leute auch gemurrt. Die haben sich geärgert, die haben miteinander sich darüber geärgert, sie sind unwillig. Und dann müsst ihr euch das vorstellen, wir denken oft von Jesus, das ist so ein Softie, so ein weichgespülter religiöser Lehrer. Der provoziert seine Zuhörerschaft. Das ist ein Knaller, da ist eine Steigerung drin. Die erste Gleichnis ist 100:1. 100 Schafe, 1 verloren. Dann die Steigerung mit den Geldstücken, diesen Drachmen. Das war eine Drachme, das war so ein Tageslohn, den jemand verdienen konnte in der Zeit. Nächste Steigerung, 10:1. Ne? Also 100:1 die Schafe, 10 Drachmen, eine geht verloren, 10:1. Und dann steigert er es im verlorenen Sohn-Gleichnis 2:1. Der hat eine richtige Absicht, die er mit diesen Gleichnissen verfolgt. Und ihr müsst euch vorstellen, dass diese Typen zuhören, die um ihn stehen, vor allen Dingen die Frommen, die sich ganz gut auskennen. Und der Ärger steigt in ihnen hoch. Ich weiß nicht, in Comics sieht man es manchmal, dass die Leute dann rot anlaufen, so von unten, ne? Und das Gesicht so sich von unten nachher errötet bis zur. Und das ist vielleicht die Situation, wie wir sie uns vorstellen müssen. Jesus nicht der Freundliche, sondern an der Stelle, weil es um etwas geht, der sie enorm herausfordert. Und es sind unwillige Zuhörer, die diese drei Gleichnisse hören. Habt ihr das verstanden? Okay, dann gehen wir zum nächsten. Die verlorenen Dinge, auch sehr interessant. Lukas 15, Vers 4, 4 bis 5 und Vers 8. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Oder welche Frau, die 10 Drachmen, diese Geldstücke hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie es findet. Jesus sagt seinen Leuten, den frommen Leuten seiner Zeit, die über diese Menschen, die nicht nach Gottes Konventionen leben und die als Sünder abfällig bezeichnet werden, über diese Leute sagt Jesus ihnen, Gott ist bewegt über verlorene Menschen. Gott ist, während ihr sie verurteilt, während ihr sie als Abschaum betrachtet, während ihr mit ihnen nichts zu tun haben wollt, während ihr nicht mit ihnen Freundschaft lebt, ist Gott und Gottes Herz bewegt über verlorene Menschen. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Der Hirte geht los, das Schaf zu suchen. Schafe sind völlig hilflos, weil orientierungslos, wenn sie sich verlaufen haben. Im zweiten Gleichnis geht es um ein verlorenes Geldstück. Und das heißt, dass die Frau da eine Lampe anzündet. Wie kommt es? Die Häuser zu der Zeit, die hatten nur kleine Fenster. Es gab ja kein Glas in dem Sinne damals in der Verbreitung. So dass die Fensteröffnungen klein waren, sie waren sehr hoch, die Häuser waren innen dunkel, sie waren mit Steinen gemauert in der Region, wo er dieses Gleichnis erzählt, und der Boden war so aus Basaltsteinen, dunklen Basaltsteinen, es war dunkel, die Steine hatten Fugen, und so eine Frau, die hat vielleicht von ihrem Mann 10 Drachmenstücke, also 10 Geldstücke bekommen, die hat man in so einem Bündel zusammengebunden, und da konnte es schon mal sein, dass da so ein Drachmenstück rausfällt aus einer Unachtsamkeit, und dann fällt es vielleicht in irgendeine Fuge und dann wird es richtig schwierig, das zu finden. Aber weil es ein Tageslohn ist, weil es richtig Geld ist für die Frau, macht die Licht an und beginnt zu suchen und beginnt alles zu durchsuchen, bis sie dieses Geldstück ja findet. Jesus stellt uns also diese verlorenen Gegenstände vor als Menschen, die verloren gegangen sind. Gott sieht Menschen als Personen, die verloren sind. Und er nennt hier den Hirten und die Frau, die mit Engagement das Verlorene suchen. Während die Frommen der Zeit sagen so diese Nichtchristen, diese Sünder, diese Leute, die so anders leben, wie wir denken, dass es richtig wäre zu leben, das sind Leute, von denen sollte man sich fernhalten. Ist Gottes Sicht auf diese Menschen eine Sicht der Liebe? Sie sind weg vom Vaterhaus, sie sind verloren in seinen Augen. Das Schaf ist durch Orientierungslosigkeit verloren gegangen, das Geldstück durch Gedankenlosigkeit vielleicht. Und der Sohn, der ist willentlich verloren gegangen. Jeder, der das Gleichnis kennt, weiß, der wollte nicht bleiben, der ist weggegangen. Und da zeigt uns Jesus Christus die Vielschichtigkeit von Verlorenheit in ihren Ursachen. Wenn man sich zum Beispiel das Beispiel vorstellt, wenn ein Mann jähzornig und böse ist, weil sogar handgreiflich wird, dann überlegt man immer, warum ist ein Mensch so? Warum wird ein Mensch aggressiv? Warum schreit er rum? Warum knallen die Türen? Warum fügt er vielleicht sogar Gewalt anderen zu, vielleicht in seiner Familie? Und dann gibt es ja Leute in unserer Gesellschaft, die sagen, der hat ein genetisches Problem. Der Mann ist so veranlagt, der kann einfach nicht anders, so im Gehirn ist es halt so verdrahtet. Und man kann ihm da gar nicht so viel Vorwürfe machen. Der ist einfach von Natur aus so, wie das Schaf, ne? Von Natur aus orientierungslos. Der muss sich verlaufen. Oder es gibt auch andere Vorstellungen hier. Man kann sagen, der Zorn ist die Folge von der schlechten Umgebung, in der er groß geworden ist. Weißt du, die Eltern, das war nicht so glücklich gewesen. Die Familie, in der er groß wurde, war eine schwierige Familie. Und die Umgebung, der Freundeskreis, den er dann gefunden hat, es war ein schwieriger Freundeskreis. Und und Menschen sind mit ihm gedankenlos umgegangen. Weißt du, mancher, der wird so, weil andere mit ihm gedankenlos umgehen, wie diese Frau mit dem Geldstück so gedankenlos umgeht. Und deswegen ist der verloren gegangen. Deswegen lebt er in dieser Sünde. Sünde ist eine Folge von der Sozialisation. Eigentlich ist der Mensch ja gut, aber halt die Umgebung macht ihn schlecht. Armer Kerl, lebt halt jetzt so. Und dann gibt's ja auch noch einen anderen Ansatz, sagen Leute, also dass ein Mann so reagiert, das hängt damit zusammen, dass er egoistisch ist, dass er selbstsüchtig ist, dass er stolz ist und zieht einfach seinen Stiefel durch und interessiert sich nicht für andere, macht einfach, was er will. Der verlorene Sohn. Wir spüren, wenn Jesus diese drei Gleichnisse bringt, dann zeigt er uns, dass Menschen verloren sind, dass Menschen verloren gehen aus Gottes Perspektive, dass Menschen von zu Hause weggehen und nicht mehr zu Hause bei Gott dem Vater leben. Hängt damit zusammen, dass es sehr vielschichtig sein kann. Während Psychologen und Soziologen und auch Theologen einfache Erklärungsmuster anbieten, hat Jesus ein komplexes Erklärungsmuster. Jesus könnte sagen, also Jesus würde uns sagen, tief in uns ist etwas wie beim Schaf von der Anlage her schiefgelaufen. Sünde würde die Bibel sowas nennen. Und dann ist man in einer Umgebung groß geworden, wo andere mit einem achtlos umgegangen sind. Und es hat den Schaden vertieft in unserem Leben. Und dann ist noch etwas, wo wir vielleicht sehr willentlich bewusst das Ganze vertiefen und diesen Weg vertiefen, der ein schlechter Weg für unser Leben ist. Und am Ende sind wir Leute, die sich eben einfach schlecht verhalten. Und ihr müsst ja denken, die Pharisäer, die haben ja gemeckert und gesagt, diese Sünder, wie verhalten die sich? Und die Provokation, Jesus, du bist mit ihnen. Wie sieht denn Jesus das schlechte Verhalten von Leuten, von deinen Arbeitskollegen, von deinen Familienmitgliedern, von dir selbst? Jesus sieht es sehr, sehr komplex. Aber er führt alles auf den Punkt und sagt, und wenn du da drin lebst, es wird dich ganz weit wegbringen. Ob du aus Orientierungslosigkeit verloren gehst, ob du aus der Gedankenlosigkeit anderer, wie sie mit dir umgegangen sind, verloren gehst, oder ob du willentlich sagst, ich habe da keinen Bock drauf und verdrückst dich, alles führt zum gleichen Endergebnis. Du bist weit weg von zu Hause. Du bist verloren. Und das ist Gottes Sicht über Menschen. Gott fragt viel weniger, warum ist dein Leben so geworden, sondern Gott sieht dich in deiner Verlorenheit und mich in meiner Verlorenheit. Und Gott hat ein Herz für uns. Und die Frommen haben das nicht so gesehen. Die wollten die Typen weg aus ihrem Umfeld, die wollten die reine Gemeinschaft, die wollten das wunderbare Miteinander, die wollten mit den Leuten nicht zusammen essen. Die hatten keinen Platz in deren Leben. Und Jesus sagt, die haben Platz bei mir. Und dann beginnt eine Rückkehr, die ist extrem erstaunlich. Und das wird so der erste Höhepunkt dieser mehreren Predigten. Und ich hoffe, dass Gott unser Herz da berührt. Lukas 15, 6 und 7 und dann 9 und 10. Da ist wieder von dem Hirten die Rede, der das Schaf gesucht hat und gefunden hat. Und dann heißt es, und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihm, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Menschen, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Und wenn sie sie gefunden hat, die Frau, die das Geldstück suchte, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wenn man sich diese Aspekte der Geschichten, die Jesus erzählt, anschaut, die sind sehr interessant. Die erste Frage, die hier zu stellen ist, wer sucht eigentlich wen? Wer sucht wen? Die meisten Menschen sehen ja Religion als einen menschlichen Versuch, Gott zu suchen und vielleicht zu finden. Und auch wir Christen, wir nehmen uns ganz gerne wahr als Suchende, ich der Suchende. Wir waren Suchende, aufrichtig Fragende, Interessierte. Weißt du, wenn ich Gott finden könnte, ich meine, ich bin ja schon aufrichtig in meinem Fragen. Ich würde gerne mehr über Gott wissen, ich würde Gott gerne mehr näher kommen. Ich bin so ein Suchender. So begreift sich mancher Menschen, auch nicht wenige Christen. Und wenn man die Religionen der Welt fragen würde, was denn ihr Absicht wäre, würden sie vielleicht alles sogar gemeinsam sagen, wir sind ein gemeinsames Suchen und Fragen nach Gott. Und wenn du nur aufrichtig genug bist und engagiert genug schaust, wirst du Gott finden über den Weg, den wir anzubieten haben. Viele Christen glauben auch, dass wenn man die Bibel liest, wenn man betet, wenn man in Gottesdienste geht, wenn man Gemeinde besucht, wenn man sich richtig reinhängt, dass man Gott finden könnte. Und da entsteht was in unserem Herzen, das ist pharisäerhaft. Weißt du was, ich habe ja Gott gefunden. Ich habe richtig gesucht, ne? Weiß ja nicht, warum du Gott nicht findest. Also ich kann es mir nicht erklären. Wenn man Gott so richtig sucht, du, da findet man ihn. Du musst dich mal fragen, was du noch anders machen könntest, um Gott zu suchen, ne? So manches Kind in der Familie sagt, jetzt gehe ich ein Leben lang schon mit, aber irgendwie, das sagt mir so wenig. Ja, wenn du mal aufrichtiger wärst, sperr doch mal bei der Predigt die Ohren mehr auf. Und wir stoßen wieder auf das, was wir letzte Woche angeguckt haben. Wir werden noch massiv darauf stoßen, dass wir teilweise brutal selbstgerecht sind. Ich der Sucher. Ja, wenn jeder so beten würde wie ich hier in der Gemeinde, ja, Leute, ich meine, dann hätten wir Erweckung. Wenn jeder wie ich mal auch ein paar Predigtnotizen sich machen würde und es nochmal am Nachmittag überlegt, dann würde es hier anders werden. Weißt du was? Wenn ich so unregelmäßig in den Hauskreis gehen würde wie du, hätte ich auch die Probleme. Ja, hier mit deinem Bibellesen? Oder wollen wir gar über dein Beten reden? Wir werden brutal moralisch. Merkt ihr das? Spürt ihr das? Und selbstgerecht. Und solange ich stark bin und solange mein Leben gut läuft und solange ich das kann, boah, da bin ich ja. Und das ist die Haltung, auf die Jesus stößt bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und er provoziert diese Haltung. Und jetzt provoziert er sie in der ganzen Idee, wie man Gott begegnen kann. Denn Jesus stellt ja mit den Gleichnissen diese Sicht völlig auf den Kopf. Das Schaf geht verloren. Wer ist hier der Suchende? Das Schaf oder der Hirte? Ja, der Hirte. Das Geldstück geht verloren. Ich meine, beim Geldstück ist noch offensichtlicher. Wie kann ein Geldstück nach Hause zurückfinden? Geht nicht. Das wird nie den Weg ins Portemonnaie zurückfinden können. Die Frau dreht alles um, die macht Licht, die kehrt ihre Wohnung durch, die sucht nach diesem Tagesverdienst ohne Ende, die hängt sich richtig rein. Wer ist der Suchende? Diese Frau. Was will Gott uns damit sagen? Das Schaf wird selber nie alleine zurückkehren können und das Geldstück wird selber nie ins Portemonnaie zurückfinden. Dass jemand zurückfindet und dass man gefunden wird, hängt fundamental davon ab, dass Gott Verlorene liebt und sucht. Und dass du und ich, dass wir finden konnten, vielleicht richtiger, wie es mancher Christ schon formuliert hat, sagen müsste, wir sind gefunden worden. Das ist ein Riesengeschenk, oder? Ich meine, jemandem zu sagen, weißt du was, streng dich mal an, hör mal richtig zu, lies mal richtig in der Bibel. Du kannst tausendmal all die Dinge tun und dich richtig reinhängen. Du wirst nie finden, wenn es nicht einen Gott gibt, der dich sucht. Wenn es nicht einen Gott gibt, der sich richtig Mühe macht mit dir, der nach dir schaut, dem auffällt, dass du nicht mehr da bist, dem auffällt, wo dein Herz ist, der dich betrachtet und nicht moralisch bewertet, sondern deine Verlorenheit sieht und meine Verlorenheit sieht. Und es hatten die Pharisäer vergessen gehabt, dass sie mal verlorene Schafe waren, denen Gott so begegnet ist, dass er ihnen nachgegangen ist, sie gesucht hat, dass er Himmel und Erde in Bewegung setzt, um sie zu finden. Die Rettung ist des Herrn, steht im Psalm 3, Vers 9. Es geht von Gott aus. Und wenn ich beten kann und wenn ich Bibel lesen kann und wenn mir der Glaube wichtig wird und Jesus groß wird, dann ist es ein riesiges Geschenk. Dann gehen wir mal kurz zum Schaf. Jesus findet ja, er vergleicht sich dem Gleichnis mit dem Hirten, er findet das Schaf. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, da heißt es, dass er es findet, dass er es auf seine Schulter legt. Und ich habe nachgelesen, dass die Hirten das so gemacht haben, wenn sie Schafe verloren haben, dass sie dann die Beine vorne zusammengebunden haben, damit sie eventuell klettern konnten, weil die waren ja teilweise sehr verwegen, haben die sich verlaufen. Es war schwierig, die zu finden. Und wenn man sich alleine überlegt, was da passiert, wenn Jesus dieses Schaf sucht. Erstens, er lässt die 99 allein. Ist das eigentlich gut? Ich meine, hallo, 99 zu 1, ist es eigentlich gut, 99 allein zu lassen, um eins zu suchen? Wie geht's den 99, wenn der Hirte sich verabschiedet? Also historisch ist es so, wenn die in der Wüste waren, da hatte der noch einen Unterhirten dabei und der ist mit der Restherde geblieben. In der Regel waren die in der Höhle, sagen uns die Historiker. Also der hat den nicht ganz gedankenlos hinterlassen. Wenn ich eins der 99 Schafe wäre und der Fritz geht verloren und der Hirte, der gibt uns in die Obhut eines Unterhirten und der Hirte selbst macht sich auf und setzt alles dran, dieses Schaf zu finden. Wisst ihr, was das heißt? Die sind total wertvoll. Wir sind total wertvoll für Gott. Dessen Herz ist bewegt über dieses eine Schaf. Vielleicht bist du das. Du bist total wertvoll für Gott. Entschuldigt meine Bewegtheit. Das bewegt mich. Weißt du, in deinem Betrieb, da bist du nur einer von. An so vielen Stellen im Leben bist du nur einer von. Und wenn du nicht mehr bringst, was von dir erwartet wird, dann werden sie dich outsourcen. Dann bist du weg. Ich habe von Familien gehört, deren Kinder haben sich von ihren Eltern abgewandt, als die Eltern nicht mehr so funktioniert haben. Als sie dement wurden, als sie komisch wurden, da war das eine zu große Belastung für die Kinder. Das sind die Kinder einfach, haben den Kontakt abgebrochen. Manche Eltern haben auch den Kontakt zu ihren Kindern abgebrochen, als die Kinder auf die schiefe Bahn geraten sind. Unser Hirte wird es nie machen. Der lässt die 99 allein. Und wenn ich eins der 99 wäre, ich wäre da ganz sicher in der Höhle und würde denken, wenn ich mal verloren gehe, da wird er mich suchen. Ist das nicht genial? Das ist das Evangelium, Leute. Das ist die gute Nachricht, die Jesus Christus uns gibt. Und dann sucht er es. Und Historiker sagen uns, das war undenkbar, dass ein Hirte, und zwar ein Pharisäer als Hirte, sich in die Wüste begibt und den ganzen Tag durch die Wüste rennt und ein Schaf sucht. Wenn das ein Schafbesitzer war, dann hätte er jemanden beauftragt, den Mietling, von dem Jesus in Johannes 10, Vers 10 redet. Den hätte er geschickt, ey, sucht mal das Schaf. Das wäre die Art und Weise gewesen, aber Hirten, die hatten keinen guten Ruf im alten Israel. Hirten, das waren Leute, das waren arme Leute, das waren schlecht gekleidete Leute, das waren eigentümliche Leute. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten mit Hirten nicht viel zu tun haben. Und Jesus identifiziert sich mit dem Hirten, mit dem, der nicht zum Establishment gehört, der nicht so einen tollen Ruf hat, der nicht gesellschaftlich so eine hohe Stellung bekleidet. Und er macht sich auf, dieser Hirte, und er sucht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch jemand drüber Gedanken gemacht habt, was passiert, wo der Hirte dieses Schaf findet. Die Westkirche, habe ich gelesen und habe mir dann einige Bilder dazu angeguckt, die hat Schafe immer als kleine Lämmlein dann dargestellt, die der Hirte so vorne trägt. Kennt ihr diese Bilder? Aber die Ostkirche und die koptische Kirche, die hat das Schaf groß dargestellt und es war auch ein großes Schaf, denn das Lämmlein hätte sich nicht von seiner Mutter entfernt. Es blieb ja bei seiner Mutter. Ein großes Schaf war verlaufen und Jesus nimmt dieses große Schaf und die Ostkirche malt das große Schaf, das den Hirten belastet, das schwer ist. Manche Bilder und Ikonen malen das Schaf größer als den Hirten und sie malen den Hirten freudig, begeistert, dieses fette, schwere Schaf auf seinen Schultern zu haben. Und wisst ihr was, als das Schaf gefunden ist, fängt die eigentliche Arbeit des Hirten erst an. Trag mal so ein Schaf nach Hause. Und wir denken, wir wären tolle Nachfolger. Leute, lasst euch nicht täuschen. Das Evangelium, das gute Evangelium sagt, da ist ein Hirte, dem bist du brutal viel wert. Der sucht dich. Und wenn er dich findet, dann nimmt er dich auf seine Schulter. Und er trägt die Last deines Lebens. Er trägt dich heim, bis du zu Hause bist. Und dann heißt es ja hier in unserem Text, dass Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. Ja, umgekehrt ist, heißt es ja zu Deutsch, der Reue gezeigt hat. Wo hat denn das Schaf Reue gezeigt? Wo hat denn das Geldstück Reue gezeigt? Wo hat es gebüßt? Wenn man das anschaut, merkt man, wisst ihr, was Buße ist? Der gute Hirte, der sucht uns, bis er uns findet. Und sich finden zu lassen, das anzunehmen und nicht aus Selbstgerechtigkeit, so ich will deine Hilfe nicht, ich finde den Weg allein zurück. Wir Menschen sind manchmal so komisch. Es fällt uns so schwer, Gottes Gnade anzunehmen und es fällt uns viel leichter, Gott zu zeigen, was für tolle Leute wir sind und wir finden den Weg alleine heim. Hirte, danke, dass du nach mir schaust. Schau nach den anderen Schafen. Mit mir hast du nicht so große Probleme. Und dann wollen wir stark sein und Gott was beweisen. Und Jesus sagt den Pharisäern, ihr müsst Gott nichts beweisen. Diese Liebe Gottes zu euch, die ist so stark. Ihr müsst euch nur finden lassen. Und die Umkehr erfolgt durch Jesus. Der nimmt das Schaf auf seine Schultern und er kehrt um und er bringt das Schaf von dem Punkt, wo es war, weg und bringt es nach Hause, wo es hingehört. Natürlich kehrt das Schaf um. Das Schaf bleibt nicht da und in den Lebensumständen, wo es war. Es sind veränderte Lebensumstände. Aber der Hirte hat es bewegt. So steht im Hebräer 13 vom großen Hirten der Schafe, der in uns bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Christsein heißt, Gott Raum geben in seinem Leben, dass Gott tut, was er in unserem Leben tun will. Gott machen lassen, weil er uns liebt. Das ist so eine gute Nachricht. Mein Herz ist so bewegt darüber. Und dann kommt das Schaf heim und der Himmel ist begeistert. Das ist ein Freudenfest, wir sind erwartet. Und die Begeisterung über uns ist nicht, weil wir uns so richtig verhalten haben, sondern weil wir uns haben finden lassen, weil wir unseren Widerstand, unsere Rebellion aufgegeben haben gegenüber dieser werbenden Liebe Gottes. Wir können Gott nur suchen, weil er uns sucht. So ein Geschenk, dass wir Gott suchen dürfen. Ist es nicht? So ein großes Geschenk. Und dann sagt es der Text, dass über die 99 nur wenig Freude ist. die waren ja gerecht. Und denkt dran, er redet hier zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, er will ihnen ja was sagen, also wir müssen das überlegen in Bezug auf diese Zielgruppe. Was sagt er ihnen? Wenn wir unsere Bedürftigkeit, dass Gott nach uns schaut und findet und nach Hause bringt, dass er uns auf seine Schulter nimmt, wenn wir das vergessen, vergessen wir, was das Evangelium eigentlich bedeutet. Gott hat Freude über Sünder, die sich finden lassen, die ihre Rebellion aufgeben und die durch Jesus Christus die Umkehr in ihrem Leben haben. Umkehr ist nie Produkt meiner Anstrengung. Es ist immer Geschenk Gottes. Ich kann umkehren, weil mir der Raum von Jesus dafür gegeben wird. Aber wenn ich in Gerechtigkeit bleibe, in Selbstgerechtigkeit wie diese Pharisäer, da ist keine Freude im Himmel. Diese Pharisäer, die fühlten sich so überlegen. Die fühlten sich so überlegen den Sündern gegenüber, den Zöllnern. Und diese Überlegenheit hat ihr Herz so verschlossen. Leute, es ist eine ganz große Gefahr, wenn wir lange dabei sind, dass wir uns so überlegen fühlen. Ich gehe nächste Woche zu den Gebetstagen und du? Merkt ihr, wie viel Selbstgerechtigkeit da mitschwingt? Die Botschaft in all dem lautet, Liebe verwandelt unser Leben. Diese Liebe bringt den Hirten auf den Weg. Diese Liebe gibt den 99 Schafen die Sicherheit. Diese Liebe Gottes ist die Kraft, die unser Leben verwandelt. Nie Moral. Nie Gesetze halten, nie richtig sich verhalten, anständig werden, bürgerlich sein, Konventionen erfüllen. Es sind immer nur Folgen. Die Umkehr geschieht, natürlich. Das Schaf und die Sünder und Zöllner, die blieben nicht da, wo sie waren. Aber der Hirte hatte sie auf ihre Schultern genommen. Und so redet die Bibel ganz viel für die von euch sich gut auskennen. In Christus. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist unsere Heiligkeit. In Christus. Paulus verwendet sehr stark diese Vokabel. Aus ihm kommt es, dass ihr in ihm seid. Einfach, das ist so ein kleines Fenster für die sich gut auskennen in der Bibel. Wobei ich glaube, dass die Botschaft nicht nur eine Anfängerbotschaft ist, wie wir nächste Woche beim verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen sehen werden. Jeder, der für diese Liebe Gottes, für dieses gesucht worden sein und dieses sich hat finden lassen, heute Morgen Dankbarkeit empfindet. Wer seinen Glauben an dieser Stelle erneuern will, wer seinen Glauben auf dieses Fundament aufbauen will und sich selbst als dieses verlorene Schaf sehen möchte, den lade ich ein, aufzustehen, vor diesem Gott zu stehen und eine Zeit des Gebets zu nehmen und an deinem Platz Gott, deinem Herzen zu danken, von ganzem Herzen zu danken. Wie gut ist Gott doch mit uns, meint es das Geheimnis unseres Glaubens. Freude und Kraft kommt nur in unseren Glauben, wenn wir uns an dieser Wirklichkeit entzünden lassen. Und Lebensveränderung geschieht nicht durch Anstrengung, sondern durch ein entzündetes Herz, das ein verändertes Verhalten hervorbringt. Gott möchte uns berühren und verändern an dieser Stelle.